Und ich lese jetzt aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 23. Kapitel, die Verse 13 bis 26. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Obersten und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk verführt. Und seht, ich habe ihn vor euch verhört und habe an den Menschen keine Schuld gefunden, deren ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt. Und seht, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen und freigeben. Er musste ihn aber zu diesem Fest einen freigeben. Da schrien alle miteinander: Weg mit diesem und gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da rief ihn Pilatus nochmals zu und wollte Jesus freilassen. Sie schrien aber: Kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sagte zum dritten Mal zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Ich habe keine Ursache für ein Todesurteil an ihm gefunden. Darum will ich ihn züchtigen und freigeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei und das der Hohepriester nahm überhand. Pilatus aber entschied, ihrer Bitte zu entsprechen und gab ihnen den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen worden war, um den sie baten. Aber Jesus übergab ihr ihrem Willen. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrage. Ich lese weiter aus dem 23. Kapitel bei Lukas, die Verse 32 bis 43. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Und auch die Obersten spotteten mit ihnen und sagten: Er hat anderen geholfen, er soll sich selber helfen, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, traten heran und brachten ihm Essig und sagten: Bist du der König der Juden, dann hilf dir selber. Es war aber auch oben über ihm eine Inschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dies ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte: Bist du Christus, dann hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Und wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte zu Jesus: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir brauchen deine Kraft, um nun zu verstehen, was am Kreuz geschah, und mit unseren Herzen und Sinnen uns dem zu nähern, was wir in Jesus hier über dich erfahren und von dir empfangen. In Jesu Namen. Amen. In unseren Lesungen wurden wir gerade schon mit hineingenommen in die Geschehnisse vor 2000 Jahren. Das Blatt scheint sich für Jesus gewendet zu haben. Eine Woche zuvor zog er an Palmsonntag unter frenetischem Jubel in Jerusalem ein. Die Bedeutung seiner Ankunft war nicht zu überschätzen. Die Propheten hatten ihn schon viele Jahrhunderte zuvor angekündigt. Aus ihren Ankündigungen ging klar hervor, Jesus kam als König in seine Stadt. Gott hatte ihn gesandt. Er sollte Frieden bringen. Und jetzt schreit die Menge, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Auf rein menschlicher Ebene sieht es so aus, als hätte Jesus sich verkalkuliert. Zu sehr hat er den Status quo in Jerusalem in Frage gestellt. Die Großen und Einflussreichen fühlten sich zu bedroht. Es gelingt ihnen, Jesus in einen Hinterhalt zu locken und ihn festzunehmen. Sie schaffen es, die Menschenmenge gegen ihn aufzuputschen. Und so wird Jesus in einem skandalösen Scheinprozess zum Tode verurteilt. Er selbst schweigt. Und jetzt hängt er an einem Kreuz außerhalb von Jerusalem. Der gekreuzigte König. An einem Freitagnachmittag vor 2000 Jahren. Und hier können wir nachlesen, wie sich alles abspielt. In Vers 32 heißt es, es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Lukas sagt nicht viel über die Grausamkeit dessen, was geschieht. Wahrscheinlich muss er das auch nicht. Gehen wir direkt zu Vers 38. Es war aber auch oben über ihm eine Inschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Das ist der König der Juden. Diesen König hatte Gott durch die Propheten angekündigt. Durch Propheten wie Sacharja und Jesaja, Jahrhunderte früher, für alle nachlesbar. Hier nun sehen wir Gottes König. Und er wird hingerichtet. Während Gottes auserwählter König Jesus umgebracht wird, stehen rings um ihn herum Leute, die sich über ihn lustig machen. Vers 35. Und das Volk stand da und sah zu, und auch die Obersten spotteten mit ihnen und sagten, er hat anderen geholfen, er soll sich selber helfen, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Das Volk und die Obrigkeit, sie verspotten ihn. Wie kann Gott den Spott und Hohn aushalten, mit dem die Menge seinen König überschüttet? Selbst einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wird, macht mit, Vers 39. Aber einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte, bist du Christus, dann hilf dir selbst und uns. Ja, das muss man sich so vorstellen. Auf diesem Hügel vor Jerusalem stehen drei Kreuze. Jesus hängt am mittleren. Links und rechts von ihm stehen zwei weitere Kreuze. Ein Verbrecher links von ihm. Er hat nur noch wenige Stunden zu leben. In seinem Leben hat er mit Sicherheit viel Falsches angerichtet, viel Böses getan. In einigen Stunden wird er sich dafür vor Gott verantworten müssen. Doch während er hier hängt und auf sein Ende wartet, verhöhnt er mit seinen letzten Atemzügen Jesus Christus, den König, der unschuldig an diesem Kreuz sterben muss. Und so wird dieser Übeltäter zum Sinnbild der menschlichen Auflehnung gegen Gott. Gibt es etwas Tragischeres, als wenn Menschen innerlich ihre geballten Fäuste gegen Gott schütteln, bis zum letzten Atemzug? Aber so muss es nicht enden. Nicht jeder reagiert so. Und der andere Verbrecher weist den ersten zurecht. Vers 40. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Und wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dieser zweite Verbrecher erkennt den Ernst seiner Situation. Nur die schlimmsten Kriminellen werden auf diese Weise hingerichtet. Das Todesurteil über ihn bringt ihn zur Einsicht, dass er zu Recht verurteilt wurde. Bald wird er vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und davor fürchtet er sich zu Recht. Er hat große Schuld auf sich geladen. Dafür wird er vor dem gerechten Gott die Verantwortung tragen müssen. In Jesus erkennt er seine einzige Hoffnung. Und deshalb bittet er ihn, Vers 42, Herr Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Während alle um ihn herum spottend ihren Hohn über Jesus ausschütten, hat dieser Verbrecher einen Moment der Klarheit. Er erkennt, dass der Anschein trügt. Er erkennt, dass Jesus nicht der Verlierer ist, sondern Gottes auserwählter König. Er erkennt, Jesus ist auf dem Weg in sein Reich. Nicht mehr lange und er tritt seine Herrschaft an. In diesem Moment, während alle um ihn herum spotten, hat der Verbrecher alles ganz klar vor Augen. Jesus ist seine einzige Hoffnung. Und so wirft er sich innerlich vor dem König auf die Knie und sucht bei ihm Zuflucht. Jesus, bitte hilf mir. Ich will zu dir gehören. Ich will dir vertrauen. Und Jesus, Gottes auserwählter König über die gesamte Schöpfung, schaut diesen Übeltäter an und antwortet Vers 43, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Was für ein Versprechen. Jesus, der mächtigste König mit uneingeschränkter Vollmacht Gottes, verspricht diesem Verbrecher, dass sein Platz im Paradies sicher ist. Er sagt, du wirst mit mir in meinem Königreich sein. Ist das nicht unfassbar? Womit hat der Verbrecher sich das verdient? Womit? Er hat es sich nicht verdient. Genau das ist der Punkt. In seiner Verzweiflung bittet der Verbrecher Jesus um einen Brotkrumen und König Jesus gibt ihm eine Sahnetorte. Alles, wonach der Verbrecher fragt, ist, dass Jesus an ihn denkt. Aber Jesus verspricht ihm viel mehr. Er verspricht ihm eine Beziehung. Jesus sagt, du mit mir im Paradies, gemeinsam. Kein anderer Mensch in der ganzen Bibel hat jemals eine so felsenfeste Zusage von Jesus erhalten wie dieser Übeltäter. Er wurde nicht getauft, Er wurde nicht konfirmiert, er hat nie Abendmahl gefeiert, war nie Kirchenmitglied, er hat garantiert nie Geld gespendet, war mit Sicherheit keine moralische Stütze in der Gesellschaft, er lebte ein Leben der Rebellion gegen Gott, brach alle Gebote, die er konnte und die, die er nicht gebrochen hatte, für die hatte er keine Gelegenheit mehr. Und trotzdem ist er der Einzige in der gesamten Geschichte Gottes, in der ganzen Bibel, den Jesus anschaut und ihm verspricht, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dort werden wir miteinander leben. Und wir werden ein Riesenfest feiern. Ein Übeltäter im Paradies. Man merkt, hier geht es um gute Werke. Denn was hier geschieht, zeigt, was Jesus von der Vorstellung hält, dass irgendjemand durch gute Werke in den Himmel kommen könnte. Augenblicke vor seinem Tod verwirft Jesus diese Vorstellung als völlig absurd. Wenn es um gute Werke ginge, wäre das Versprechen, das Jesus ihm gibt, ein völliger Skandal. Diese Worte hätten vielleicht therapeutischen Wert für einen Mann in Todesangst, aber nicht mehr. Dieser Übeltäter hat kein einziges gutes Werk getan. Und trotzdem wird er bei Jesus im Paradies sein. Was also tut dieser Mann? Er fürchtet Gott. Er erkennt das Problem seiner Rebellion gegen Gott. Er weiß, dass er von Gott nichts als Bestrafung verdient hat. Doch in Jesus erkennt er Gottes auserwählten König. In Jesus erkennt der Verbrecher seine letzte Hoffnung. Ihm wird klar, dass Jesus ausgerechnet durch seinen Tod irgendwie den Schlüssel zum Paradies in der Hand hält. Und deshalb will er nur eins, sich Jesus anvertrauen. Und er entscheidet sich gegen die Spötter, gegen die Menge und vertraut sich Jesus an. Und Jesus gibt ihm eine Garantie für seine Zukunft. Eine Garantie für seine Beziehung mit Gott. Seht ihr das Problem damit? Als Jesus in Jerusalem einzog, kam er als gerechter König. Er würde Unrecht vergelten. Und das ist auch bitter nötig, denn seine Gerechtigkeit ist das Fundament für den Frieden, den er bringen wird. Und trotzdem verkündet Jesus diesem Verbrecher, der nichts als Bestrafung verdient hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Freier Eintritt in den Himmel. Wie kann das sein? Oder beziehen wir das auf uns? Auch wir sind nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Wir wissen nicht immer, was das Gute ist, das wir tun sollen, aber selbst wenn wir es wissen, tun wir es oft nicht. Das Problem sind nicht nur die anderen dort draußen. Wir sind Teil des Problems. Jeder Einzelne von uns. Wir alle sind schuldig aneinander und vor Gott. Wenn Gerechtigkeit herrschen soll, dann stecken wir im selben Boot wie der Verbrecher. Wie also kann Jesus Gerechtigkeit und Vergebung zusammenhalten? Schaut euch Vers 41 an. Dort finden wir einen Hinweis auf die Antwort, nämlich als der zweite Verbrecher sagt, Vers 41, wir sind zu Recht von diesem Urteil betroffen. Wir bekommen, was wir verdient haben, aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Jesus hat nichts Unrechtes getan. Er ist der gerechte König, den Gott selbst auserwählt hat. Als Jesus getauft wird, spricht Gott ihn als Sohn an und sagt, du bist mein Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. An dem einen, der nie etwas Unrechtes getan hat, hat Gott Wohlgefallen. Außer Jesus gibt es niemanden, zu dem Gott das sagen könnte. Selbst die besten Menschen sitzen im selben Boot wie wir, wie dieser Verbrecher. Sie gehören zu uns und wir alle haben Gott die Stirn geboten. Wir alle wollten unser eigenes Leben leben. Wir alle. Außer Jesus. Jesus ist der eine Mensch, der Gott, seinem Vater, in allem gefallen hat. Er ist der eine Mensch, der gerecht gelebt hat, der unschuldig stirbt. Jesus hat als einziger Mensch keine Strafe verdient. Er hätte nie sterben sollen. Warum also hat Gott Jesus sterben lassen? Oder das ist eigentlich gar nicht die richtige Frage, denn Gott ist ja kein passiver Zuschauer in diesem Moment. Die richtige Frage lautet vielmehr, warum sandte Gott denn Jesus in diese Welt, um unschuldig zu sterben? An einem Kreuz, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Warum sandte Gott Jesus in diese Welt? Wie genau sieht Gottes Plan aus, den Jesus hier ausführt? Nun, Gottes Plan sieht so aus. Gott hat Jesus an meiner Stelle bestraft. In seinem unschuldigen Tod nimmt Jesus freiwillig aus Liebe Gottes Zorn auf sich. Den Zorn, der sonst mir gelten würde. Er bezahlt die gerechte Strafe, damit ich Vergebung empfangen kann. Seht ihr, Gott kann nicht einfach so tun, als ob das, was wir angerichtet haben, nichts ausmacht. Es macht etwas aus. Aber durch das, was Jesus tut, kann Gott nun sagen, ja, es macht etwas aus, aber es hat sich erledigt. Der König am Kreuz hat die Strafe ein für allemal bezahlt. Der Tod Jesu für mich sprengt meine Vorstellung darüber, wie groß, wie breit und wie tief die Liebe meines Königs für mich ist. Jesu Liebe ist zu groß, als dass ich sie jemals vollständig begreifen könnte. Eine der größten Überraschungen, als ich in Australien ankam, war für mich der englische Name für Karfreitag. Good Friday, der gute Freitag. Und zuerst dachte ich, wie kann das ein guter Freitag sein? Nun, nie hat es einen besseren Freitag gegeben. Noch wird es jemals einen besseren Freitag geben als diesen Freitag, als Jesus erfüllt von Liebe sein Leben für uns gibt, für Verbrecher und Übeltäter, für Leute wie dich und mich. Weil mein König für mich starb, kann meine Rebellion gegen Gott vergeben werden. Und wenn Jesus dein König ist, dann wird er auch dich in seinem Königreich willkommen heißen. Was für eine Freude, gemeinsam mit ihm zu leben und zu feiern für alle Ewigkeit. Ist das ein guter Freitag? Am Kreuz begegnen wir Jesus inmitten von zwei Verbrechern. Ihr Schicksal entscheidet sich an ihrer Reaktion auf Jesus. Jesus drängt sich keinem auf. Aber denen, die ihm Glauben schenken, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, ihnen gibt er felsenfeste Gewissheit. Du wirst mit mir im Paradies sein. Wie also treten wir ihm gegenüber? Wahrscheinlich stimmen die meisten zu, dass man Jesus nicht verspotten sollte. An diesen Gedanken kann man sich eher gewöhnen, als an den Gedanken Zuflucht bei ihm zu suchen wie ein Verbrecher. Zuflucht bei Jesus suchen heißt, dass ich mich von nun an auf Jesus verlasse und nicht auf mich selbst. Und das ist das Schwierige. Wir alle wurden dazu erzogen, aus eigener Kraft unsere Ziele zu erreichen. Wir wurden darauf getrimmt, uns selbst zu vertrauen. Wir sind die Meister unseres Schicksals, unabhängig. Wir wollen uns auf niemand anderen verlassen. Wenn ich mir vornehme, in den Himmel zu kommen, dann indem ich selbst genug, gut genug bin und nicht indem ich mich auf irgendjemand anderes verlasse. Als Mensch denkt man vielleicht, dass man gut genug sein kann. Vielleicht denkt man sogar, dass man gut genug sein muss. Aber Gott denkt anders. Gott akzeptiert uns nie wegen unserer eigenen Leistung. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn ich mich auf meine eigene Leistung verlasse, dann verlasse ich mich nicht auf Gott. Und das heißt, ich lebe weiter in Auflehnung gegen Gott. Und deshalb fragt Gott nicht danach, was wir geleistet haben, sondern auf wen wir uns verlassen haben. Wem wir uns anvertraut haben. Wenn ich bei Jesus Zuflucht suche, wie der zweite Verbrecher, verlasse ich mich nicht mehr auf mich selbst. Ich verlasse mich auf Jesus, der meine Strafe für mich bezahlt hat. Und das ist das Ende meiner Auflehnung. Und Gott sagt, willkommen. Willkommen bei mir zu Hause. Wie steht es mit dir? Heißt Gott dich willkommen? Bist du wie der zweite Verbrecher? Suchst du Zuflucht bei Jesus? Und wenn du wie dieser Verbrecher Jesus um einen Brotkrumen bittest und sagst, Jesus, denk an mich, dann schenkt Jesus dir unendlich viel mehr. Wie steht's mit dir? Man kann eine Karfreitagspredigt nicht abschließen ohne den Blick auf Sonntag. Denn wenn Jesus tot geblieben wäre, hätte er dem zweiten Verbrecher ein leeres Versprechen gegeben. Sein Versprechen gibt Jesus im Bewusstsein, dass sein Tod am Kreuz nicht das Ende ist. Er weiß, Gott wird ihn wieder zum Leben erwecken. Es ist der Weg in sein Reich. Und auch diese frohe Gewissheit macht den Karfreitag zum guten Freitag. Lasst uns zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen dir, wie schwer es uns fällt, uns mit dem Gedanken anzufreunden, dass es nicht von uns abhängt, nicht von unserer Leistung, ob wir ins Paradies kommen. Wir bekennen dir, dass unsere Erziehung, unser Erwachsenwerden in einer Kultur, die uns eintrichtert, dass wir uns auf uns selbst verlassen müssen, dass wir selbst die Herren über unser Schicksal sind, dass es uns darin schwerfällt, loszulassen und Zuflucht zu suchen bei Jesus, uns nicht mehr auf uns selbst zu verlassen, sondern auf Jesus allein. Und deshalb bitten wir dich, eröffne du uns diese Möglichkeit in unseren Herzen. Bewege du uns dazu, dass wir ganz loslassen von dem, was wir meinen, erreicht zu haben. Und uns allein auf Jesus zu verlassen, der uns so viel mehr verspricht. Eine Ewigkeit mit dir. Wir danken dir für diesen guten Freitag, an dem er den Preis für unsere Schuld gezahlt hat, die Strafe auf sich genommen hat am Kreuz, obwohl er nie etwas Unrechtes getan hat. Und wir bitten dich, Vater, ermögliche du jedem Einzelnen von uns, zu Jesus zu kommen mit den Worten, denk an mich. Und schenk du jedem Einzelnen von uns, dass wir die Wahrheit, die Jesus zu diesem Verbrecher spricht, auch für uns zur Wahrheit wird. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Schenke, dass wir diese Wahrheit im Glauben an Jesus Christus annehmen können. In seinem Namen bitten wir. Amen.
Ich lese jetzt aus dem heutigen Bibeltext die letzten Verse aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 23. Kapitel, die Verse 44 bis 53. Und es war um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, wirklich, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen. Und als die ganze Menschenmenge, die gekommen war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Aber alle seine Bekannten und die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, standen etwas entfernt und sahen das alles. Und sie, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Beschluss und ihrem Handeln nicht zugestimmt hatte. Er war von Arimathäa, einer Stadt der Juden, und wartete auch selbst auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu, und er nahm ihn herab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, worin noch nie jemand gelegen hatte.